Hallo und herzlich willkommen in der Hörspielkammer des Schreckens. Heute widmen wir uns einem Thema, das in den letzten Jahren immer populärer wurde.
Horrorclowns und den miesen Hörspielen, die sie immer wieder produzieren.
In diesem Fall Dark Mysteries Folge 20. Send in the Clowns!
Und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
Jerry Lewis drehte Anfang der 70er Jahre einen Film über einen Clown in einem Konzentrationslager. Eine Komödie. Später war die Produktion ihm dermaßen unangenehm, dass er bis zu seinem Tod verhindert hat, dass sie jemals öffentlich gezeigt wurde.
Soweit so verständlich. Was wir jedoch nicht verstehen ist, weshalb Winterzeit, die sehr wahrscheinlich deutlich schlimmere Produktion Das Lächeln des Clowns, veröffentlicht hat. Dieser extrapolierte Haufen Manegencode sollte den Macher noch viel unangenehmer sein.
Entstanden ist die akustische Kackbratze laut Cover nach einer Idee von Markus Duschek.
Aha. Weil Dudu Duschek mittlerweile dermaßen weg ist von allem, dass andere seinen geistigen Ideen Sprühstuhl ausarbeiten müssen, damit er sich dann in Ruhe seinem peinlichen Ficky-Ficky-Scheiß bei Midnight Seagull Media widmen kann, oder was? Welche arme Sau musste Duschek Mabuses Haufen denn in Skriptform klatschen?
Moment. Ah, hier. Markus Duschek.
Hä? Also entweder ist das dämlichste Pseudonym aller Zeiten, oder bei Winterzeit ist mittlerweile kompletter Dachstuhlbrand in der Rübe.
Oder beides. Dark Mysteries von Winterzeit ist in den letzten Jahren irgendwie völlig an uns vorübergegangen. Zum Glück, wie wir nach dem zweifelhaften Genuss dieser Folge wissen. Aus irgendeinem Grund flog die Reihe immer unter dem Radar.
Bis ein Hörer bei uns vor einigen Monaten die 20. Folge eben dieser Reihe angezeigt hat. Also hörten wir mal rein, um zu schauen, ob das Teil wirklich so schlimm war.
Und nein, war es nicht. Es war noch viel, viel schlimmer. Ein altes Phänomen. Wenn man halbgare Projekte wie zum Beispiel Tony Ballard von Anfang an mitverfolgt, dann kommt einem die 20. Folge von sowas gar nicht sonderlich mies vor, denn man vergleicht irgendwie jede neue Folge mit der letzten. Und dadurch steigt man ja schon ohne einen Hauch von Erwartung ein, wenn mal wieder VÖ ist.
Aber wenn man 19 Produktionen überspringt, dann hofft man irgendwie, dass das Viech mit seiner 20 die Pubertät bereits hinter sich hat und derbe sexy und lecker ist.
Nur um dann festzustellen, dass die Audio-Ische so dermaßen hässlich ins Ohr geht, dass man die nicht mal mit ganz viel Sauferei hübscher anhörbar bekommt. Nee, das klingt leider einfach nur wie eine ganz billige Bahnhofsnutte auf Katzenminze.
Alles beginnt mit einer extrem dick auftragenden Musik, die klingt, als ob gleich der Horrorschocker schlechthin folgen würde. Eine Mischung aus Saw, Hostel, The Ring und Nightmare on Elm Street.
Aber keine Sorge, das Hörspiel kann seiner eigenen Eröffnungsmucke nicht eine Sekunde lang gerecht werden, sondern ist der übliche halbgare Gruselschmotz. Und so kannst du von der Erwartungshaltung der Horrorschocker schlechthin direkt die Wörter der Horrorschocker und hin wieder streichen, denn eigentlich stimmt nur das schlecht.
Es folgt die erste Szene. Graham Klein, gesprochen von Markus Pfeiffer, wird von seiner Frau Cynthia im Auto angerufen. Gesprochen von Ilona Otto. Also die Frau, nicht das Auto. Graham kommt gerade von einem wichtigen Arzttermin. Und die folgende Unterhaltung ist so ungekonnt geschrieben, dass wir sie unbedingt nachspielen müssen. Ja?
Wo bist du denn, Graham? Warum bist du nie nach Hause gekommen? Warst du beim Arzt? Mich könnte er ja wegen seiner Schweigepflicht nicht anrufen. Ich mache mir Sorgen, mein Schatz. Es wird bestimmt alles wieder.
Nichts wird wieder. Der Tumor wächst unaufhörlich. Man kann ihn nicht mehr entfernen. Genau wie damals bei meiner Schwester.
Das war vor 30 Jahren, Graham. Die Medizin hat in den letzten Jahren unfassbare Fortschritte gemacht. Das weißt du selbst. Das lässt sich nicht vergleichen.
Nein. Dr. Kellis hat... Er konnte mir keine großen Hoffnungen machen. Fuck. Ich habe vor 2 Jahren über so einen Tumor recherchiert. Für meinen letzten Bestseller. Und jetzt habe ich selbst...
Schatz, komm nach Hause. Wir werden morgen zu Dr. Clark gehen und uns anhören, was er zu der Diagnose sagt. Bitte.
Ich muss mich jetzt aufs Fahren konzentrieren, mein Liebling. Ich leg jetzt auf, bitte. Verzeih mir.
Graham, hör mir zu. Hör mir zu, verdammt. Wir werden irgendeine Lösung finden. Ich bin für dich da, hörst du? Komm nach Hause und wir sprechen über alles. Bitte!
Oh, fuck! Wo kommt der denn her? Scheiße, ich kann nicht...
Du kannst nicht... Aha! Das verstehe ich allerdings nicht.
War das wirklich die Szene aus dem Original?
Wieso?
Die war irgendwie gar nicht so peinlich und wirkte selbst in unseren nachgespielten Versionen regelrecht mitreißend.
Ja, merkt man sofort, oder? In der Tat, das ist zwar quasi die Szene aus dem Duschek-Hörspiel, allerdings in einer von mir nachträglich bearbeiteten Fassung. Ich habe alle komplett arschpeinlichen Dialoge rausgeschmissen und gegen das ersetzt, was inhaltlich dasselbe vermittelt, aber dabei auch noch dem Anspruch des Hörers schmeichelt.
Und, hast du lange dran gesessen?
Ja, mit Sicherheit doppelt so lang wie Markus Duschnick. Also, ich habe dafür 2 Minuten gebraucht. Aber auch nur, weil ich sein Original umbasteln musste. Hätte ich das direkt frei niedergeschrieben, wäre es nach 1 Minute erledigt gewesen. Spielen wir also jetzt nochmal die echte Szene nach. Die übrigens mal wieder ein Musterbeispiel für die gute alte Expositions-Challenge ist.
Aber ja, die Herausforderung. Wie viele Infos über die bislang unbekannten Figuren und zurückliegenden Situationen kann man in so wenigen Takes wie möglich, so krampfig wie möglich unterbringen? Achtet mal drauf, ob euch ebenfalls Stellen auffallen, die nur dazu dienen, den Hörer mit Informationen zu versorgen, die aber das komplette Gegenteil dessen sind, was wir alle im echten Leben und so einer Situation sagen würden. Sowohl inhaltlich als auch von den Formulierungen her.
Und los geht's.
Ja?
Wo bist du denn, Graham? Warum bist du nicht nach Hause gekommen? Dr. Kellis rief mich eben an. Er meinte nur, du wärst so verstört nach der Diagnose gewesen. Glaub mir, Liebling, es wird alles...
Nichts wird wieder meine Venus. Ich habe soeben mein Todesurteil erhalten. Der Tumor ist so groß wie ein Tennisball und man kann ihn nicht entfernen. Genau wie bei meiner Schwester Caroline. Du erinnerst dich vielleicht?
Graham, ich weiß, sie war deine Zwillingsschwester. Aber Caroline starb, als du 15 warst. Die Medizin ist heute schon viel weiter.
Sag das Dr. Kellis. Er hat mir wenigstens keine falschen Hoffnungen gemacht. Ich weiß, was jetzt zu tun ist. Es gibt nur diesen einen Weg.
Wovon redest du? Du meinst doch nicht etwa...
Ich bring's zu Ende, hier und jetzt. Wenn ich tot bin, kannst du dir von meiner Lebensversicherung eine schöne Zukunft aufbauen. Du bist doch noch ein junger Hüpfer, während ich...
Tu das nicht! Denk nicht mal dran, Graham. Wir finden zusammen.
Und welcher sollte das sein? Ich habe schon seit Jahren keinen Bestseller mehr geschrieben. Und jetzt noch ein neues Buch anzufangen, macht ja wohl keinen großen Sinn, wenn mir dieser Tumor jederzeit den Gar ausmachen kann. Sieh's ein, Cynthia. Mein Zug ist abgefahren.
Das glaube ich nicht. Das kann einfach nicht sein. Gleich morgen gehen wir zu einem anderen Arzt und holen eine zweite Meinung ein und dann...
Lass es einfach, Cynthia. Ich bin verloren. Du kannst noch mal so richtig von vorne anfangen. Ich werde jetzt...
Wo bist du, Graham? Du fährst rechts ran, wartest auf mich, ja? Ich komme und hol dich ab, dann reden wir über alles. Bitte, Liebling!
Ach, was weiß ich, auf irgendeiner Landstraße. Hier kann ich mich wunderbar um irgendeinen Baum wickeln.
Siehst du irgendetwas Bekanntes, damit ich dich finden kann?
Ich fahr weiter geradeaus. Und wenn mir danach ist... Hey, Moment mal. Da steht ja ein Zirkuswagen. Die haben wohl eine Panne mitten auf der Straße. Was ist denn plötzlich mit den Reifen? Irgendwas blockiert. Der Clown. Ich...
Was für ein Anfang. Also, der ist wirklich bewegend. Jedenfalls, was meinen Zeigefinger angeht. Denn der bewegt sich ratzefatz zum Ausknopf.
Ja, das ist mal wieder die Art von Einstieg in ein Hörspiel, die viel will und nix schafft. Es gibt ja die alte Autorenregel, dass man seine Szenen so spät wie möglich beginnen soll. Der Autor dieses Hörspiels beweist jedoch, dass man sie auch ohne weiteres zu spät beginnen kann.
Und auch wenn, wie gesagt, alles unternommen wird, um dem Hörer in kurzer Zeit viel zu viele Fakten einzuwemsen über Kleins Beruf, seine tote Schwester, seine Diagnose, so fehlt doch etwas Wesentliches.
Wir wissen nämlich nicht, was wir von dem Charakter eigentlich halten sollen. Was sollen wir als Hörer bei seiner Diagnose fühlen? Ist er ein guter Mensch, dessen schlimmes Schicksal uns bewegt? Oder ist er ein Arschloch, bei dem man froh sein kann, wenn es das Zeitliche segnet?
Hängt er überhaupt an seinem Leben? Empfindet er es als lebenswert? Hat er ein intaktes Umfeld, Freunde, Wohlstand? Wie ist es um seine Ehe bestellt? All das wird nicht klar. Was völlig absurd ist, denn Duscheks Problem bei dieser Szene ist ja, dass seine Figuren zu viel labern. Carbon, aber halt leider die falschen Sachen.
Hier wäre es nötig gewesen, dem Hörspiel vor dem Unfall noch ein, zwei Szenen zu spendieren, die genau das alles rüberbringen. Wobei man angesichts der sonstigen Hörspiele von Duschibär befürchten muss, dass die Darstellung eines harmonischen und glaubhaften Familienlebens direkt die Hürde wäre, an der er sich bei dem Versuch des Überwindens die Eier abreißen würde. Da in seinen Werken ja nur Soziopathen und Arschlöcher vorkommen. Wenn auch leider nicht in einer Art und Weise, dass der Zuhörer Spaß daran hätte.
Aber gut, das Hörspiel geht also in medias res, wie der Lateiner sagt, und haut dem Hörer auf gut Deutsch mitten in die Fresse.
Klein hat seinen Unfall und fällt in ein Koma, aus dem er erst 2 Jahre später wieder erwacht. Am Krankenbett sitzt seine Frau, die ihn zurück im Leben begrüßt.
Leider jedoch in einer lächerlich lapidaren Art, die so wirkt, als ob die Sprecherin gedacht hätte, dass der Typ bloß das gemeinsame Abendessen verschlafen hat.
Ja, da gab's wohl keine kompetente Regie, die ihr einen entsprechenden Hinweis geben konnte, wenn sie es schon selbst nicht geschnallt hat.
Wir lernen dann auch die behandelnde Ärztin kennen. Dr. Block. Toller Name. Gibt's in der Folge dann auch einen Maler namens Master Pinsel und einen Dorftrottel namens Mr. Duschek?
Anzunehmen. Die Doktorin wirkt erstmal beruhigend auf ihren Patienten ein. Um nicht zu sagen, sehr beruhigend. Einschläfernd geradezu. Auch Ariane Borbach hat wohl nicht kapiert, dass der Mann gerade nach 2 Jahren erstmals wieder zu Bewusstsein gekommen ist und sie vielleicht etwas stärker darauf reagieren sollte.
Als seine Frau und die Ärztin weg sind, pennt Klein dann erstmal eine Runde. Als er wieder aufwacht, ist ein Fremder in seinem Zimmer. Der frisst aus irgendeinem Grund die ganze Zeit über Knäckebrot oder Zwieback. Und bescheuerterweise klingt es auch noch so, als ob das Geräusch keine 5 cm vom Mikro entfernt aufgenommen wurde. Ein echter Ohrenschmaus.
Wieso? Findest du, dass das irgendwie doof klingt? Ist doch ein toller Effekt, oder? Und wenn er nun mal Hunger hat?
Der Mann mit der hyperaktiven Knabberleiste ist jedenfalls Polizist. Officer Stateman. Er deutet an, dass er Klein wegen des Unfalls nochmal ordentlich auf den Zahn fühlen wird.
Hui, 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 hui. Und wir erfahren, dass Klein bei dem Unfall einen Mann getötet hat. Einen Zirkusclown. War er schuld daran? Klein kann sich nicht erinnern.
Im Gegensatz zu uns, die wir ja noch genau wissen, dass er nicht schuld war, weil seine Reifen blockiert haben.
Stateman spricht durchweg in so einer überheblichen Arschlochart und deutet an, dass Kleins Frau während seiner Zeit im Koma wohl derbe rumgehurt hat. Woher er das wissen will, sagt er jedoch nicht.
Immerhin genügt es, erste Zweifel bei Klein zu sehen. Seine Frau darf ihn danach nicht mehr im Krankenhaus besuchen.
Was sicherlich das Beste ist. Also für die Frau. Irgendwann hat Graham dann einen seltsamen Traum. Ja, oder ist es gar keiner? Obwohl er nach seinem schweren Unfall eigentlich ans Bett gefesselt ist, kann er auf einmal wieder gehen. Und eine Stimme in seinem Kopf verhöhnt ihn.
Und zeigt sich ihm als Clown. Gar nicht mal so schlecht umgesetzt. Also für etwa 10 Sekunden. Dann hat sich der Effekt leider abgenutzt. Blöderweise geht die Szene aber noch einige Minuten so weiter.
Man hört die ganze Zeit nur einen Sprecher, der in einer dullen Blödian-Charge spricht. Dazu gibt's ein bisschen Zirkusmucke und viel Boing, Boing, Boing.
Und dabei sind Baller Otto und Stoffede gar nicht in der Nähe. Lowlight der Szene ist die Stelle, an der der Clown einen roten Ballon präsentiert. Und Klein sagt... Wieso ist der Ballon auf einmal voll Blut? Der war doch eben noch nicht gefüllt.
Jep, reichlich krampfig wieder ein visuell vielleicht ganz netter Effekt, mehr schlecht als recht in Hörspielform gepresst wird. Zumal vorher gar nicht von einem Ballon die Rede gewesen war. Und wieso denkt man bei einem roten Ballon, dass der mit irgendwas gefüllt sein sollte?
Der Clown sticht einige Nadeln in den Ballon, der aber trotzdem nicht platzt. Na, hat er wohl in der Knopfhoff-Show gesehen. Geplatzt ist aber trotzdem was, nämlich der Arsch des Hörers.
Clowny macht klar, dass der Ballon für Graham Kleins Kopf steht. Dessen Ballon quasi. Also denkt man als Hörer, dass das Hörspiel nun davon handeln wird, wie der Clown den Kopf nach und nach bearbeitet, bis er ebenfalls im übertragenen Sinne platzt. Aber nichts dergleichen geschieht. Der rote Ballon geht noch in dieser Szene kaputt und die Parallele zum Kopf wird nie wieder gezogen.
Und so verpufft der Effekt genau wie der Ballon. Seltsam ist dann noch, dass Dr. Block und Stift, die kurz darauf in sein Zimmer kommt, ebenfalls was von einem Ballon erzählt. Obwohl er gar nicht gesagt hat, dass der in seinem Traum vorkam. Und in seinem Zimmer finden sich wirklich die Reste eines zerplatzten Ballons. Was hat das alles zu bedeuten?
Ja, und vor allem, wer will das eigentlich wissen? Wir werden es erfahren. Irgendwie, denn danach werden wir genauso ratlos sein wie vorher. Aber das nur als kleiner Teaser am Rande.
Toller Teaser. Später kommt die Auflösung. Freut euch. Sie ist scheiße.
Apropos Scheiße. Der Clown hat wohl erstmal genug geboingt und lässt sich in den nächsten Monaten nicht mehr blicken. Dafür ist Klein fit genug, um endlich nach Hause zu können. Seine Physiotherapeutin Michelle fährt ihn und hilft ihm mit dem Elektrorollstuhl ins Haus.
Wo die Atmosphäre zwischen Klein Erna und seiner Frau ziemlich angespannt ist. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Seine Bücher verkaufen sich wieder besser und jemand hat ihm ein Geschenk geschickt.
Und zwar einen Kastenteufel mit einer scharfen Klinge, der aus dem Paket springt und ihm fast das Auge zerbimmelt. Noch blutend wird er von seiner Frau zu Dr. Kallis gebracht.
Und erinnert sich plötzlich, hatte Kallis ihm nicht vor seinem Unfall ein wichtiges Untersuchungsergebnis mitgeteilt? Der Doktor, gesprochen von Thomas Nero Wolf, kann sich angeblich nicht erinnern und die Patientenakte ist bei einem Brand zerstört worden.
Sehr verdächtig. Nach dem Gespräch will der Doktor dann mit Kleins Frau sprechen. Graham belauscht das Gespräch der beiden
und muss mit anhören, dass sie eine Affäre hatten. Der Doktor will sie fortsetzen, die Frau nicht.
Frage: Ist es nicht dumm, diese Unterhaltung ausgerechnet dann zu führen, wenn Klein sie belauschen kann? Statt etwa in den Monaten davor, in denen der Typ noch im Krankenhaus war.
Ja, habe ich auch gedacht. Aber das Ganze ist Teil einer Verschwörung. Kallis will, dass Klein alles mit anhört.
Ah, und Kleins Frau ist auch Teil der Verschwörung?
Nö.
Okay, aber dann müsste wenigstens sie die Unterhaltung ablehnen und auf später verschieben, um nicht im blödesten Fall aufzufliegen.
Geht nicht.
Wieso?
Ja, weil Matschkus Dusselscheck mal wieder akuten Keksbruch im Oberstübchen hatte und seine eigene Verschwörung nicht verstanden hat. Ist doch fast selbsterklärend. Und der musste am selben Tag bestimmt noch 5 Skripte für Offenbarung 23 aus seiner Toilette friemeln.
Ja, klingt logisch.
Kommt sogar noch besser. Im Anschluss an den Besuch beim Arzt bittet Graham seine Frau, ihn ins Krankenhaus zu fahren, weil seine wöchentliche Physiotherapie ansteht.
Ja und? Das ist doch nicht unrealistisch.
Ich darf daran erinnern, dass er nur deshalb beim Arzt war, weil er sich zu Hause an dem Kastenteufel verletzt hatte. Direkt nachdem die Therapeutin ihn aus dem Krankenhaus nach Hause gebracht hatte. Und man darf wohl davon ausgehen, dass er nicht eine Stunde nach diesem Heimkehren den nächsten regulären Physiotermin hat. Denn dann wäre er wohl einfach noch eine Stunde länger in der Klinik geblieben.
Oh Mann. Also hat der Pinsel echt vergessen, dass Klein gerade erst aus dem Krankenhaus entlassen worden ist und bestimmt nicht sofort wieder dahin zurück muss? Und das grandiose Doppellektorat, Markus Winter und Patrick Holtheuler, hat auch nichts geschnallt? Boah, können die denn alle gar nichts?
Naja, sie können zumindest eins. Uns mal kreuzweise.
Ja.
Auch wegen der nächsten Szene. Klein will von seiner Frau in der Tiefgarage des Krankenhauses abgesetzt werden, weil er von da am leichtesten zu seiner Therapeutin kann. Der Fahrstuhl hält dann direkt vor ihrer Tür, während er sonst durchs halbe Gebäude gurken muss.
Klar, Physiotherapeuten haben ihre Räumlichkeiten bekanntlich immer dort, wo ihre gehbehinderten Patienten auf normalem Weg ganz schwer hingelangen.
Na, es geht wohl eher darum, ein geiles Setting für den nächsten Auftritt des Clowns zu finden. Der lauert Graham Klein nämlich in der Tiefgarage auf und attackiert ihn mit einer Gartenharke.
Hui, mit einer Harke? Wie gefährlich. Hatte er keinen Laubrechen oder Schneeschieber zur Hand?
Vermutlich nicht. Diesmal ist Klein übrigens wach und das Ganze somit kein Traum. Er kann dem Clown jedoch im letzten Moment mit dem Fahrstuhl entkommen.
Dummerweise ist aber laut Dr. Blockwart die Videoüberwachung der Tiefgarage kaputt, sodass es keinen Beweis für die Existenz des Clowns gibt. Die Gartenharke ist aber echt und bleibt bei der Ärztin im Büro zurück.
Klein geht zur Therapeutin und erfährt, dass ihr Vater Privatdetektiv ist. Er kann ihm helfen, mehr über seine Vergangenheit und den Unfall zu erfahren. Beppo, so sein Name, war früher auch mal selbst Clown in einem Wanderzirkus.
Für die Story spielt die Vorgeschichte eigentlich keine Rolle, aber wahrscheinlich wollte der Duschek einfach möglichst oft das Wort Clown in der Folge unterbringen.
Dann kommt es auch schon zum nächsten Auftritt des anderen Clowns. Er attackiert Dr. Block in ihrem Büro mit der Gartenharke. Als Klein jedoch kurz darauf mit Therapeutin Michelle zurückkommt, fehlt vom Clown jede Spur. Und die Ärztin streitet alles ab.
Apropos Auftritt Peter Weiß. Der spricht nämlich den Privatdetektiv Beppo und offenbart die Armseligkeit der Produktion. Während es bei Stephen King den Clown Pennywise und viele aufregende Szenen gab, gibt's bei Winterzeit lediglich den Ex-Clown Peter Weiß und eine viel zu lange Laberei in den Blüsen.
Beppo hat kurz in seiner Hose recherchiert und so ziemlich alles aufgedeckt, was sich nicht bei drei um den Baum gewickelt hat. Kleins Bremsen waren vor dem Unfall manipuliert worden. Und jemand hatte die Zirkusleute bezahlt, um in der Kurve eine Panne zu simulieren. Außerdem scheint es einen dunklen Fleck in Grahams Vergangenheit zu geben, einen längeren Klinikaufenthalt in den 80ern.
Und wer denkt, dass das Hörspiel jetzt endlich Fahrt aufnehmen und nach dieser zwar elend langweiligen, aber wichtigen Szene der spannende Teil beginnen würde? Ja, Flötenpiepen, jetzt kommt schon das Ende! Bei dem ich mich weigere, das Wort Showdown in den Mund zu nehmen, da auch hier im Wesentlichen ohne Punkt und Komma gesülzt wird.
Klein besucht Dr. Monroe, einen Spezialisten für Tumore, weil er Dr. Kallis nicht mehr traut. Monroe, gesprochen von Udo Schenk, entpuppt sich aber als Teil der Verschwörer. Nach und nach tapern dann auch die Doktoren Block und Callis in die Praxis, nachdem sie vorher offenbar auf dem Gang gestanden und auf ihr Stichwort gewartet haben.
Und endlich erfahren wir alles, was wir eigentlich nie wissen wollten. Klein und die drei Ärzte haben mal zusammen studiert und waren eine echte Gang, die es wild getrieben hat. Wobei Graham der Anführer war und sich fiese Foltermethoden für die Freshmen der Uni ausgedacht hat.
Eines Tages hat er es aber übertrieben und seine Freundin Gwyneth vergewaltigt, die heutige Dr. Block. Das fanden die anderen irgendwie nicht so geil. Außerdem kamen Kleins steinreiche Eltern dem Bengel auf die Schliche und ließen in der Klinik die Erinnerung an seine Taten löschen, woraufhin er ein neuer Mensch wurde.
Die drei Ärzte haben dann also versucht, sich an Klein zu rächen und vorher noch mit Hilfe des Clowns auf der Straße seine Erinnerung zu triggern.
Warum der Clown? Na, weil Graham Gwyneth damals im Clownskostüm vergewaltigt hat.
Was eine verdammt alberne Vorstellung ist. Callis hat sich übrigens ebenfalls bloß aus Rache an Kleins Frau rangemacht, obwohl er im Grunde gar nichts von der wollte. Eigentlich sollte sie sogar vergewaltigt werden, aber Dr. Block war dagegen.
Yep, denn keiner Frau sollte angetan werden, was sie damals erleiden musste. Dass stattdessen ein harmloser Clown bei dem Unfall totgefahren wurde, tut sie aber 2 Sekunden später als Pech ab.
Der war ja auch keine Frau. Und der Clown, der immer bei Klein im Kopf zu Besuch kommt? Existiert nicht wirklich, sondern ist nur Teil seiner Einbildung. Der Tumor drückt ihm aufs Gehirn oder so. Die anderen haben das nur mit dem Ballon und der Gartenhake unterstützt.
Ja, wie auch immer das funktioniert haben soll. Hat Dr. Block da auf Verdacht in ihrem Büro mit der Hake vor ihrem Gesicht rumgewedelt und gehofft, dass Klein schon eine Vision haben und sie nicht einfach nur für geisteskrank halten würde?
Ja, klingt nicht sehr realistisch. Aber der Clown repräsentiert wohl auch nur seine unterdrückte böse Seite, nehme ich an. Und da Duschek seine bösen Seiten nicht unterdrücken wollte, haben wir den dann auch am blutroten Ballon.
Hat der Duschek auch andere Seiten? Nach einer Weile kommen dann auch noch Steakman und Beppo ins Zimmer, die wohl ebenfalls auf dem Gang gewartet haben. Muss ganz schön eng da draußen gewesen sein.
Entschuldigung, darf ich mal? Ich muss ganz nah bei der Tür sein, damit ich mein Stichwort nicht verpasse.
Nichts da, Alter. Du bist erst als Vierter an der Reihe.
Ja genau, hinten anstellen, Zauselclown.
Also ich muss doch sehr bitten. Ach, wollen Sie mal an meiner Blume riechen?
Willst du mal an meiner Faust riechen?
Hey, ist das da hinten nicht Officer Steakman?
Ja, was macht der denn hier?
Also da bin ich jetzt aber ganz außer mir.
Ah, Ihr Stichwort, Allerwerteste. Ich fürchte, Sie müssen rein.
Ja, super. Steakman hatte damals nach dem Unfall übrigens alle Spuren verwischt, die auf die Verschwörer und ihren Plan hinwiesen. Jetzt wendet er sich aber gegen sie, weil Klein ihm mehr zahlt.
Und Beppo hat die Zirkusleute zu einer Aussage bewegen können. Damit ist der Fall dann irgendwie erledigt. Die drei Verschwörer werden sich vor dem Gesetz verantworten müssen und Klein hofft, dass für seine Ehe doch noch Hoffnung besteht.
Ach ja, die war uns als Hörer ja auch besonders wichtig. Also im Sinne von überhaupt nicht wichtig. Was halten wir also von dieser Geschichte?
Ja, nichts! Aber bevor wir zum Fazit kommen, sollten wir noch eine Frage beantworten. Nämlich, wie wohl das Lektorat zu dieser Folge ausgesehen hätte, wenn das jemand gemacht hätte, der was davon versteht.
Und dafür haben wir extra eine feine neue Rubrik namens Das Gericht der Würmer erschaffen. Quasi die Kammer in der Kammer. Also, ich freue mich drauf.
Aber hallo!
Zur Verhandlung kommt das Skript Das Lachen des Clowns, eingereicht von Markus Duschek für die Serie Dark Mysteries. Ist der Angeklagte anwesend?
Jawohl, euer Ehren.
Somit beginnt das Gericht der Würmer. Herr, Duschek, Sie haben ein neues Dark Mysteries Hörspiel geschrieben?
Ja, das habe ich, euer Ehren. Und es heißt Das Lächeln des Clowns.
Ah, bitte erzählen Sie mir davon. Kommt in der Folge ein lächelnder Clown vor?
Nee, das wäre zu einfach. Es kommen zwar einige Clowns vor, aber keiner von ihnen lächelt. Die werden entweder totgefahren, vergewaltigen, ermitteln oder lachen geisteskrank.
Und warum heißt die Folge dann Das Lächeln des Clowns?
Keine Ahnung. Soll ich sie lieber das totgefahren werden, vergewaltigen, ermitteln und geisteskranke Lachen der Clowns nennen?
Unterstehen Sie sich! Wovon handelt das Hörspiel?
Von einer großen Verschwörung, euer Ehren. Graham Klein und 3 seiner Kommilitonen haben in den 80ern ihre Uni aufgemischt. Die waren damals eine echt krasse Gang.
In etwa wie bei Clockwork Orange?
Genau, nur ohne die Sackschützer und Ludwig van Beethoven. Graham war der Anführer und die anderen haben ihn bewundert, weil er so böse und kreativ war. Aber dann wendete sich das Blatt, weil er es auf einmal auf die einzige Frau aus der Gang abgesehen hatte, Gwyneth. Und bei der ging er dann ordentlich bei.
Und die beiden anderen Männer? Sie sagten, da wären noch zwei andere Kerle in der Gang gewesen. Was haben die gemacht, als ihre Freundin vergewaltigt wurde?
Unklar.
Was? Wieso ist das unklar? Haben die ihr denn nicht geholfen?
Nö, anscheinend nicht.
Anscheinend? Wird das nicht erwähnt?
Muss das denn, euer Ehren?
Ja, natürlich muss das!
Naja, hinterher sind die aber ganz empört. Vor allem, weil Graham ihrer Meinung nach zu gut bei der Sache wegkommt. Seine Familie zahlt dem Opfer Schmerzensgeld und schickt ihn in die Klinik. Da wird dann seine Erinnerung an seine bösen Taten gelöscht und auch seine Persönlichkeit zum Guten verändert.
Eine bestimmte Erinnerung wird gelöscht und seine Persönlichkeit zum Guten verändert? Wie geht das?
Wie geht das?
Na, wie muss man sich das vorstellen? Die Ärzte haben dem Typ ja nicht einfach den Schädel aufgesägt und auf gut Glück mit einem Lötkolben an diversen Ecken des Gehirns rumgekokelt. Oder etwa doch?
Ja, das weiß ich leider nicht, euer Ehren.
Wieso denn nicht, Herr Duschek? Sie können doch nicht so ein brisantes Thema wie Verstümmelung von Studenten durch dubiose Ärzte in einem Nebensatz rauslassen und dann so tun, als ginge es um einen für den Hörer völlig unwichtigen MacGuffin.
Ein was?
Mr. Birke, wieso haben Sie das nicht gemacht?
Hallo? Das wurde doch schon längst erklärt. Hörspielkammer des Schreckens 47.
Ach so.
Und habe ich das richtig verstanden? Diese ganze Gehirnmanipulation ist aus Sicht der anderen drei Gangmitglieder sogar noch zu wenig Bestrafung gewesen?
Genau.
Obwohl das eine wirklich gruselige Vorstellung und ein heftiger Eingriff ist?
Obwohl das eine wirklich gruselige Vorstellung und ein heftiger Eingriff ist.
Was genau stört die anderen denn so sehr, dass denen das als Strafe nicht reicht?
Dass Graham Klein später das Vermögen seiner Eltern erbt und ein reicher Mann ist.
Aha, dann sind sie selber also nicht reich?
Doch, die sind allesamt erfolgreiche Ärzte geworden.
Aber trotzdem können sie die Sache nicht vergessen und wollen sich rächen?
Genau. Also warten Sie knapp 30 Jahre und setzen
Sie... Moment, Sie warten 30 Jahre? Wieso?
Weil Rache ein Gericht ist, das am besten kalt serviert wird. Hab ich mal in einem Film gehört.
30 Jahre? Diese Rache ist nicht einfach nur kalt serviert. Bei der hat der Ötzi mit einem Freund zusammen höchstpersönlich das Mise en Place vorbereitet.
Nee, das gab es zu Ötzis Zeiten noch gar nicht. Das weiß ich doch genau. Ötzi war ganz allein unterwegs, als ich ihm nach dem 1-2-3-Recht des Stärkeren einen über den... als er auf bis heute unbekannte Weise getötet wurde. Aber was will man erwarten?
Ruhe im Saal! Also, die Verschwörer lassen Klein noch 3 Jahrzehnte leben.
Jahrzehnte, in denen er einen Bestseller schreibt, eine glückliche Ehe führt und im Wohlstand schwelgt.
Sie werden allesamt Ärzte?
Besetzen die wichtigsten Posten in seinem Umfeld?
Und sind trotzdem immer noch neidisch auf ihn?
Ja, einer von ihnen sagt sinngemäß, wir sind zwar auch reich, aber keiner von uns so sehr wie Graham.
Das ist das Motiv?
Das ist das Motiv.
Um Gottes Willen! Ich verstehe immer weniger, warum ausgerechnet Sie so einen kreativen Posten wie den des Autors besetzen. Sie wirken in Ihren Ausführungen eher wie jemand, der Hilfe braucht und keinesfalls wie jemand, der anderen was von der Welt erzählen sollte. Was kompensieren Sie denn bloß mit solchen total weltfremden und gleichzeitig völlig langweiligen Geschichten? Ich fürchte, ich muss Sie nach dieser Verhandlung erst einmal einweisen lassen, Herr Duschek. Aber zurück zu Ihrem Skript. Wie genau funktioniert nun die Rache der anderen aus der ehemaligen Gang?
Nun, einer von ihnen, Dr. Kellis, wird Kleins Hausarzt. Eines Tages teilt er ihm ein erschütterndes Untersuchungsergebnis mit. Klein hat einen großen Tumor im Kopf. Ich hatte erst überlegt, ob nicht lieber Groß einen kleinen Tumor im Kopf haben sollte, fand das aber nicht so geil.
Aha! Oder besser gesagt, aha, aber der Tumor ist nur eine Erfindung von Kellis, um Graham Klein zu ängstigen, richtig?
Richtig.
Und dass es keinerlei Anzeichen für einen großen Tumor im Kopf gab, irritiert Klein nicht? Keine Schmerzen, keine anderen Symptome,
hä? Ach, da denkt er in dem Moment nicht drüber nach. Der verliert gleich die Nerven und will vor den nächsten Baum fahren. Und damit das gelingt, manipulieren die Verschwörer seine Bremsen und engagieren einen kleinen Zirkus, um in einer Kurve eine Panne zu simulieren.
Was? Das heißt also, die Verschwörer wissen, zu welchem Zeitpunkt er genau diese Strecke nehmen wird?
Ja.
Er könnte doch auch erst was trinken gehen und seinen Frust runterspülen. Oder ein anderer Wagen erreicht vor ihm die Kurve.
Wenn Sie das so sagen...
Aber es ist eine Strecke, die er immer fährt, die er sozusagen nehmen muss, um nach Hause zu kommen.
Nee, eigentlich nicht. Im Telefonat mit seiner Frau wird klar, dass er gar nicht weiß, wo er ist.
Aber der Plan der Verschwörer geht auf und Klein ist tatsächlich zum passenden Zeitpunkt am passenden Ort.
Ja, genau. seine Reifen blockieren und er fährt einen Clown tot, der auf der Straße steht.
Und die Polizei? Was sagt die dazu?
Nichts. Die Verschwörer bestechen Officer Stakeman, der dann alle Spuren verwischt.
Und die anderen?
Welche anderen, euer Ehren?
Na, die anderen Polizisten. Was ist mit denen?
Ach, ist mehr als ein Officer mit so einem Fall beschäftigt?
Ja, natürlich!
Oh. Naja, das wird den Hörern später nicht auffallen. Das kann sicher trotzdem so bleiben.
Was ist denn das für eine Argumentation? Und wenn es keiner merkt, darf man andere bestehlen? Und wieso wissen Sie eigentlich nicht, dass mehr als nur ein Polizist bei so etwas involviert ist? Schauen Sie nie fern? Lesen Sie nie ein Buch? Haben Sie nicht eine Sekunde lang vor dem Schreiben dieses Skripts gegoogelt?
Ja, dafür habe ich doch gar keine Zeit. Und wie gesagt, es ist auch gar nicht notwendig. Wissen Sie, wir verkaufen von diesen Geschichten wirklich genug Einheiten. Der Hörer hat die letzten 20 Jahre ziemlich gut gelernt, einfach nichts mehr genauer zu hinterfragen und sich mit jeder noch so komischen Sache zufrieden zu geben. Der merkt das mittlerweile nicht mal mehr. Ich hätte es jetzt auch nicht gemerkt, wenn Sie es nicht angesprochen hätten, euer Ehren.
Das ist in keinster Weise zum Lachen, Angeklagter! Was passiert Klein bei dem Unfall?
Der überlebt, fällt aber ins Koma und wird ins Krankenhaus von Dr. Block eingeliefert. Also der Frau, die er damals vergewaltigt hat. Und die pflegt ihn die nächsten 2 Jahre gesund.
Oh, deren Rache wird ja wirklich sehr kalt serviert.
Ja, und nach dem Aufwachen aus dem Koma wird Klein dann von einem fiesen Clown heimgesucht. Der ist aber nicht wirklich da, sondern nur in seinem Kopf. Das ist der Tumor, der auf sein Gehirn drückt.
Der Tumor? Ich dachte, den hätten sich die Verschwörer nur ausgedacht.
Haben sie auch. Aber dann hat sich während des Komas wirklich ein Tumor gebildet. Aber keine Sorge, der spielt nach der Auflösung keine Rolle mehr. Können Sie sich das vorstellen? Ich habe den einfach vergessen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist sogar das Einzige, was ich mir in diesem Skript vorstellen kann. Verstehe ich das denn richtig, dass das Skript eher aus Sicht der Verschwörer erzählt wird?
Nee, das spielt fast die ganze Zeit bei Graham Klein.
Und der findet diese ganzen Sachen selber raus?
Nein.
Sondern?
Der schlurft eigentlich nur durch 40 Minuten Handlung voller seltsamer und nerviger Ereignisse, bis ihn ein Privatdetektiv auf den Gedanken bringt, dass da diese Sache hinterstecken könnte, über die wir gerade gesprochen haben.
Graham ist also die Titelfigur, deckt aber selbst nichts auf?
Nee, der kriegt das alles am Ende des Hörspiels schön erklärt.
Dann ist es also im Grunde gar nicht die Geschichte einer Gruppe von Verschwörern, die sich im Fortlauf der Handlung an Klein rächt, während der die ganzen Puzzleteile nach und nach zusammensetzt.
Nein.
Sondern die Geschichte eines Typen, der aus dem Koma erwacht und 40 Minuten lang mit konfusen und schlecht inszenierten Schwachsinnssituationen verarscht wird, bevor man am Ende erfährt, dass da eine große Sache hintersteckt, die mit viel Mühe und Ausarbeitung ein 1000-mal besserer Plot gewesen wäre.
Jetzt ist es ja schon geschrieben.
Ja, da habe ich aber eine gute Nachricht für Sie. Sie dürfen noch mal ran.
Wieso?
Die Hintergrundgeschichte mit der Vergewaltigung und dem Klinikaufenthalt ist komplett hanebüchen und das Rachemotiv der Verschwörer mehr als dürftig. Ihr Plan ist so schlecht ausgearbeitet, dass es an ein Wunder grenzt, dass er aufgrund absurdester Zufälle tatsächlich funktioniert. Das Skript wird eingezogen und geschreddert!
So viel dazu. Erwähnenswert ist noch, dass vor allem das Ende in der Praxis unter der schlechten Regie leidet. Offenbar wurden die Sprecher nicht zusammen aufgenommen, was ja auch so üblich ist. Nur sollte dann der Regisseur darauf achten, dass alle zueinander passend agieren.
Hier hingegen sind 3 Sprecher, Schenk, Wolf und Borbach, bestenfalls cool, schlimmstenfalls nicht ganz bei der Sache. Während Markus Pfeiffer als Protagonist sich ziemlich in seine Rolle hineinsteigert. Und das wirkt dann umso künstlicher, weil keiner der anderen angemessen auf ihn reagiert. Und wie so oft wirkt dann leider der beste Sprecher, der sich noch dazu am meisten bemüht, wie der eigentliche Fremdkörper.
Vor allem aber hat das Hörspiel keine vernünftige Dramaturgie. Während der Aufbau bis zum 3. Auftritt des Clowns noch langsam und größtenteils nachvollziehbar ist, werden dann einfach 2 lange Sylt-Szenen dran geklatscht und schon ist Schicht im Schacht. Dabei hätte doch gerade dieser Teil etwas hergegeben, in dem der Protagonist Dinge herausfindet, selbst aktiv wird und sich gegen Widerstände durchsetzen muss.
Das, was in einem Film ungefähr die Mitte wäre, ist hier bereits das Ende. Ja, dann macht doch eine Doppel-CD oder erzählt weniger verworrene Geschichten.
Fazit. Was für ein Gammel. Viele Menschen mögen keine Clowns oder fürchten sich sogar vor ihnen. Was sollen die erst zu diesem Hörspiel sagen? Da fürchtet sich vor allem jeder Freund von guter Unterhaltung.
Ein unausgereifter Plot wird fragwürdig und fehlerhaft serviert, mit wenig engagierten Sprechern und miserabler Dramaturgie. Und die Auftritte des titelgebenden Clowns sind letztlich komplett überflüssig.
Und peinlich. Und zu lang. Und unfreiwillig komisch. Und ich könnte ewig so weitermachen, aber wir sollten langsam mal zum Ende kommen.
Bleibt eigentlich nur noch eine Frage. Ist der Clown in Graham Kleins Kopf nun ein Schwarzclown oder ein Weißclown?
Ja, sagen wir ein Scheißclown. Weil Dudu Duschek mittlerweile dermaßen weg ist von allem, dass andere seinen geistigen Ideensprühstuhl aus, um Gottes Willen.
Und gute Nacht.
Welche arme Sau musste Duschek Mabuses Haufen deine Skriptform klatschen? Ach, Herr Jemine, Moment.
Wenn man halbgare Projekte wie Toni Ballard von Anfang an mitverfolgt, dann kommt einem... Aber keine Sorge, das Hörspiel kann seiner eigenen Eröffnungsmucke nicht eine Sekunde lang gerecht werden, sondern ist der übliche halbgare Gruselschwanz. Ja, vielen Dank auch.
Ich hab's auch geglaubt bis dahin.
Warst du beim Arzt? Mich könnte er ja wegen seiner Speipflicht.
Hätte ich das direkt frei niedergeschrieben, wäre es nach einer Minute erledigt gewesen.
Das Problem ist, dass wir nichts über die Charaktere wissen. Och. Och.
Ja, da gab's wohl keine kompetente Regie, die einen entsprechenden Hinweis gegeben.
Und man hört die ganze Zeit nur einen Sprecher, der einen...
Und in seinem Zimmer finden sich wirklich die Reste eines zerplatzten Ballons. Oh Gott, hallo Waltraud.
Nein, so schlimm war das nicht.
Seine Physiotherapeutin Michelle fährt ihn und hilft ihm mit dem Elekt...
Ja, habe ich auch gedacht, aber das Ganze ist Teil einer Verschwörung. Check.
Klar, Physiotherapeuten haben ihre Räumlichkeiten bekanntlich immer dort, wo ihre gehbehinderten Patienten auf normalem Weg ganz schwer hingelangen. Kannst du schneiden, ne? Klar, Physiotherapeuten haben ihre Räumlichkeiten...
Ja, dann kommt es auch schon zum nächsten Auftritt des anderen Clowns. Dann kommt es auch schon zum nächsten Auftritt des anderen Clowns. Er attackiert Dr. Block in ihrem Büro mit einer... Dann kommt es auch schon zum nächsten Auftritt des anderen Clowns. Er attackiert Dr. Block in ihrem Büro mit der Gartenhake. In dem Büro mit der Gartenhake.
Ja, das ist nämlich Tschechows Gartenhake. Die muss, wenn du die vorher einführst, dann muss auch jemand damit zerkratzt werden. So.
Du, vielleicht liegt es auch daran, dass ich als Kind mal einen toten Clown im Wald gefunden habe. Wer weiß das schon.
Der spricht nämlich den Privatdetektiv... ich weiß es auch nicht mehr. Was musste ich hier denn sagen?
Spricht es gut, glaube ich. Beppo hat kurz in seiner Hose recherchiert und so ziemlich alles aufgedeckt, was sich nicht bei drei um den Baum gewickelt hat. Kleins Bremsen war... trotzdem weit gekommen. Auch wenn ich schon vom ersten anlachen musste eigentlich. Kleins Bremsen waren vor dem Unfall manipuliert worden. Und jemand hatte die...
Existiert nicht wirklich, sondern ist nur Teil seiner Einbildung. Der Tumor...
Hat's damals schon. Ja. Beim Durchlesen, glaube ich.
Aber dann wendete sich das Blatt, weil er es auf einmal auf die einzige Frau aus der Gang abgesehen hatte. Gwyneth. Und bei der ging er dann ordentlich dabei. Seine Familie zahlt dem Opfer Schmerzensgeld und schickt ihn in die Klinik. Da wird dann seine Erinnerung...
Mäßigung. Die Ärzte haben dem Kind ja nicht einfach den Schädel aufgesägt und auf gut Glück mit einem Lötkolben an diversen Ecken des Gehirns rumgekokelt. Oder etwa doch?
Kind? Ist vielleicht nicht ganz richtig. Der war ja schon auf der Uni.
Ja, das war's dann. Ach, jetzt wird der Duschek plötzlich... Und die Polizei? Was sagt die dazu?
Nichts. Die verstößt... und wird ins Krankenhaus von Dr. Block eingeliefert. Also der Frau, die er damals vergewaltigt hat. Und die pflegt ihn demnächst. Und die pflegt ihn.
Und der findet diese ganzen Sachen selber raus?
Nein.
Sondern. Graham ist also die Titelfigur, deckt aber selbst nichts auf.
Die Titelfigur war etwas unsauber, euer Ehren.
Graham ist also die Titel... Oh.
Jetzt merken Sie es selber, ne?
Dann ist es also im Grunde gar nicht die Geschichte einer Gruppe von Verschwörern, die sich im Fortlauf der Handlung an Klein rächt. Nein, jetzt ergibt sich's. Dann ist es... Da ist das Ding!
So viel dazu. Erwähnenswert ist noch, dass vor allem das Ende in der Praxis unter der Schlechten alles misst. Ich muss mich auch wieder anlehnen, das klingt ganz komisch. Ach, der ganze Rücken ruiniert beim gerade Sitzen. Das verträgt der Körper ganz schlecht.
Ja, genau.
Das mag er jetzt gar nicht.
Hier hingegen sind drei Sprecher, Schenk, Wolf und Borbach, bestenfalls cool, schlumpfstenfalls... Hier hingegen sind drei Sprecher, Schenk, Wolf und Borbach, bestenfalls cool, schlimmstenfalls nicht ganz...
Nötigenfalls.
Ja.
Vor allem aber hat das Hörspiel keine vernünftige...
Doch.
Der Mikro, deswegen habe ich mich falsch versprochen. Nee, lag doch an mir, ich merke es gerade. Dabei hätte doch gerade dieser Teil etwas hergegeben, in dem der Protagonist Dinge herausfindet, selbst aktiv wird. Alles jetzt nachträglich verstanden, glaube ich. So.
Thank you.